Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Freitag, 22. März 2024, weiter das Sofa auf dem ISDV stand im Rahmen der ProLeiten Sound und ich freue mich wie verrückt, endlich den Helmut Protte im Rahmen vom Erntehelfer hier zu haben. Helmut, schön, dass du da bist.
Ah, super, freue mich sehr, dass wir uns seit langen Jahren mal wieder persönlich sehen, das wissen wir ja.
Ja.
Wir haben eine schöne Historie, ist ganz toll, dass das jetzt klappt. Ich freue mich, auf deinem Sofa zu sitzen, also ist mir eine Riesenfreude.
Klasse.
Lass uns starten.
Ja, super.
Ehrlich.
Lass uns tagesaktuell starten, weil wir werden sicherlich auch irgendwo in die guten alten Zeiten kommen. Du bist mit Pixera hier.
Genau.
Ihr seid ja im Videobereich grob aufgestellt.
Ja.
Und ich habe hier mit dem Thomas Rohwerder schon gesprochen. Der Hendrik war vorhin da, der ja dieses fantastische Mapping Festival in Weimar macht.
Ja,
also wir
nice.
Haben hier schon einigen Videotalk irgendwie gehabt.
Ja.
Gib doch mal denjenigen, die jetzt vielleicht Pixera nicht unbedingt auf dem Schirm haben, eine Vorstellung davon, was ihr mit Pixera macht.
Okay, sehr gerne. Ich versuche mich kurz zu halten, es ist ein großes Thema.
Du hast den Rahmen, den du brauchst.
Alles klar. Ist ein Medienserver, wie man klassisch im Veranstaltungsbereich kennt. Mhm. Wir sind ein Echtzeit-Video-Compositing-System. Das heißt, Leute können damit Videos, alle Elemente, die grafisch dargestellt werden, auf LEDs, Projection-Mapping, was man kennt, auf Gebäuden, manipulieren, kreativ gestalten, alles halt in Echtzeit. Das heißt, die Kreativen können zur Musik, wie auch immer, was gewünscht wird, die Videos bearbeiten, verändern, mit neuen Effekten belegen, um der eigenen Kreativität für die Show halt die Möglichkeit zu geben, Videos zu machen. Man weiß ja, die Medienserver kommen aus erst 2004, 2003 aus der Zeit. Da konnte man 3-4 Videos in Echtzeit behandeln. Heute ist das mit den neuen Technologien natürlich alles ein Echtzeit-Premiere-Tool geworden. Es kommen ja neue Softwarebereiche dazu, die ja das Ganze noch kreativer aufblasen, dann ist es so, dass wir dieses Produkt hier vorstellen. Wir haben sozusagen auch unser ganzes Portfolio hier. Wir können den Leuten auch auf der ProLeit ganz konkret zeigen, wie die Software zu bedienen ist. Ja, das ist unser Portfolio. Ich bin auch für Pixera bei der Firma AV Stumpel in dem Bereich zuständig. Ja, ich freue mich, dass wir auf der ProLeit sind. Es ist eine gute Branche. Die Medienserver sind groß geworden in dieser Branche und ja, bereichlich sieht es so aus, dass wir natürlich nicht nur Veranstaltungen machen. Es geht auch so, dass das alles in Industrie, Festinstallationen geht, Museen, wo auch mittlerweile Projection Mapping stattfinden oder andere kreative Ansätze. Also, ich will da nicht vielleicht zu weit ausholen, ein weiter Bereich. Da wir uns ja aus dem Theater- und Veranstaltungsbereich kennen, natürlich sind Medienserver auch im Theaterbereich sehr intensiv vertreten. Digitale Bühnenbilder, kreative Kunst im digitalen Bereich, auf der Bühne, findet überall statt, hat sozusagen schon festen Platz im Theaterleben. Also wie gesagt, alle Bereiche werden abgedeckt.
Ich versuche ja hier immer kurz Pause zu drücken, wenn Begriffe fallen, die uns eigentlich total
fremd sind.
Klar sind. Nee, die uns klar sind, aber vielleicht nicht unbedingt, die schon auch eine Erklärung brauchen, weil Echtzeit, das ist ja das Abgefahrene letzten Endes. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Perpetuum mobile oder da dreht sich natürlich auch der Kreis. Wir kennen beide die Zeit, wo halt Sachen vorgerendert werden mussten, weil man gar nicht die Rechenpower in den Wiedergabesystemen hatte.
Richtig.
Und ihr müsst, glaube ich, ja mit den Medienservern natürlich auch immer hechelnd da mithalten mit dem, was an Content, Auflösung, Komplexität, was auch immer, dann sich wieder weiterentwickelt, oder? Dann sagt man gerade mal, wow, wir können jetzt in Echtzeit das und das machen und dann kommt der Nächste um die Ecke, der noch was da reinschmeißt in seinen Inhalt und was auch immer. Das ist irgendwie ein ziemliches,
ziemliche
Herausforderung, oder?
Wie sagt man das so schön? Das ist ein Hamsterrad.
Hamsterrad, das fehlte mir gerade.
Ja, genau. Ist ein Hamsterrad, was sehr schnell läuft.
Ja.
Das ist, vielleicht ist es auch so ein bisschen das Leid des Produktes, vielleicht aber auch die Freude an dem Produkt, weil man ist natürlich mit dem Medienserver wirklich immer rechtes Gas, so nenne ich es immer. Das Problem ist, diese Entwicklung, Grafikkarten, ist ja computerbasierende Technologie. Das heißt, es entwickelt sich alles rasend schnell. Das heißt, höhere leistungsstärkere Prozessoren, bessere Grafikkarten, höher auflösende Bühnen, größere LED-Wände, 16, 17, 20.000 Pixel sind ja alles nichts mehr. Das muss alles in Echtzeit gerendert werden, jeder Pixel, jede Farbe. Dann noch teilweise uncompressed. Uncompress heißt, ich mache Bildsequenzen, die in Echtzeit gerendert werden. Da habe ich dann ungefähr 54.000 Bilder, die ich als Film zusammenbaue. Ja, also das ist schon sicher auf der einen Seite spannend, aber natürlich müssen wir immer die Balance finden, dass wir diesen kompletten Computerwahnsinn nicht Volldampf mitrennen können. Weil unsere Benutzer und Kunden wollen natürlich auch ein stabiles System, was über Jahre auch das Investment zurückbringt. Da müssen wir eine gute Balance finden, aber trotzdem top aktuell sein. Wir haben ja auch eine offene Plattform gebaut. Jetzt kommen so Sachen wie Game Engines hinzu, Unreal, Unity. Das sind kreative Tools, die jetzt mit in die Medienserver integriert werden. Ja, also a never ending story macht auch Spaß.
Absolut, ja. Ja. Ich hatte ja wirklich das Vergnügen, 1,5 Jahre lang für André Verleger zu arbeiten.
Oh, wow, okay.
Und das war herausfordernd, war aber eine unglaublich geile Schule, weil was er einfach total drauf hat, ist ein Auge und ein Ohr für Qualität zu haben.
Ja.
Und für jegliche Art von Artefakte, ob sie im Sound sind, ob sie in dem sind, was gezeigt wird, für jede Art von irgendwelchen Geschichten, wo man einfach nochmal ran sollte.
Ja.
Wie viel spielt das bei euch eine Rolle? Weil du hast gerade gesagt, man steht immer auf dem Gaspedal.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch die Balance zwischen Bezahlbarkeit, Anspruch und dem, was irgendwie dann so das beste Produkt dafür ist, oder?
Korrekt. Also, jetzt wurde gerade schon, ich kenne den André Verleger auch, natürlich ein Grenzgänger. Man weiß, dass natürlich maximale Anforderungen an Systeme gefordert werden, weil der Qualitätsanspruch so hoch ist.
Aber toll, also ich finde das auch einfach klasse, das muss man
man muss ja auch gefordert werden.
Ja.
Also wir kommen natürlich mit diesen Projekten in Kontakt, das heißt, wir werden natürlich von den Designern auch ganz klar gefragt, wie weit könnt ihr gehen in eurem System, das schauen wir uns an. Es gibt bei uns irgendwann, bei uns durch die Entwicklung im Haus ganz klare Restriktionen. Wir können sagen, wir können bis hierhin performen, also bis hierhin funktioniert das System. Alles darüber sagen wir unserem Kunden auch, geht nicht. Die Qualitätsanspruch, den verfolgen wir konstant. Ja, wir müssen natürlich immer gucken, dass jeder Pixel genau im Sync läuft, dass der genau in der Position 3D steht, wo der Künstler ihn haben will, und dass ich ihm auch noch die Möglichkeit gebe, den Effekt darüber zu legen, den er hätte. Dann haben wir schon 3 Komponenten, die den Künstler schon mal beschäftigen. Wenn das Ganze dann noch hochqualitativ spielt, ist es natürlich sehr schön. Ja, die Ansprüche sind hoch. Es gibt aber trotzdem ein Riesenbereich, der natürlich, ich sage mal, ich will das jetzt auch nicht respektierlich sagen, aber im kreativen Standard arbeitet.
Ist auch völlig legitim.
Ja, und dieser Standard braucht natürlich auch budgetklare Linien, möchten trotzdem die Kreativität nutzen, was ich toll finde, weil da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, ein sehr guter Nachwuchs die natürlich nicht die Budgets haben wie die Großen, sage ich mal. Aber trotzdem,
andere Ansätze
kommen von einer ganz anderen Schiene. Muss ich mich auch in meinem Alter nochmal ganz schön nochmal umdenken. Das finde ich auch toll. Also alle fordern uns raus. Wir hören sehr auf unsere Branche. Wir müssen auf unsere User hören, weil wir entwickeln Software. Im Endeffekt ist es so, dass wir Software bauen. Da müssen wir immer abschauen, was will der Markt? Wo wollen wir hin? Müssen dann Prioritäten setzen, damit wir unseren Markt erfüllen mit den Usern. So entwickelt man meiner Meinung nach heute einen Medienserver. Zukunftsmäßig muss man es im Auge haben, da die Welt verrückter wird, bunter, spektakulärer. Wir haben ja KI und solche Dinge noch gar nicht. Das fängt ja erst alles an. Wir müssen aber als Hersteller für solche Softwaren und Medienservern vorbereitet sein. Wir haben ja schon Künstler, die mit AI und Kunstwerken mit uns in Kooperation arbeiten. Mhm. Ja, es bleibt spannend.
Ich sage immer als Beispiel, das wird nicht mehr lang dauern, bis dir dein Streaming-Musikdienst als Playlist keine Songs mehr vorspielt, die es schon gab.
Ja.
Sondern der wird dir Songs generieren.
Genau.
Das ist für die nämlich auch ein interessantes Modell, weil genau. sie nämlich dann ja. irgendwie gegebenenfalls einfach einen ganz anderen Schnitt machen können.
Ja,
und damit wird es anfangen,
ja.
weil das ist natürlich im Audiobereich noch einfacher, weil es
ja.
irgendwo eher 2D ist.
Ja.
Aber das wird auch im Videobereich, was auch immer, einfach auch das Thema werden.
Ja, also wir sprechen, ich sage, es gibt ja schon so, die Unreal Engine ist ja sozusagen mhm. schon das kreative Tool, was die Runde macht mhm. in unserer Branche, mit denen wir ja auch kooperieren, mhm. integriert haben. Da gibt es jetzt schon künstliche Intelligenz-Plugins, mhm. die sozusagen schon Welten künstlich mhm. kreieren. Da kann man ja schon sagen, ich hätte jetzt gerne 2x Lara Croft und 3x Star Wars zusammen kombiniert. Dann wären schon irgendwelche Unreal-Elemente. Den Kreativen, sag ich mal, werden da Hilfen an die Hand gelegt. Ja.
Ja.
Wo das alles hinführt, ich bin ja der Meinung, die Designer haben ja trotzdem eine Vorstellung im Kopf. Sie wissen ja, wo sie hinwollen. Ja, es ist ein Tool, was hilft, um vielleicht mal so Anstöße zu geben. Mhm. Aber Designer und Kunden geben ja doch immer noch letztendlich vor, wie es dann letztendlich aussehen soll. Und wir nutzen diese Hilfsmittel. Mhm. Sie sind auch nicht mehr umkehrbar. Mhm. Das heißt, wir müssen auch mal links und rechts gucken, was kommt neu. Mhm. Ich sage das immer so ein bisschen salopp. Ich weiß nicht, ob ich es bei dir sagen darf hier auf dem Podcast-Channel. Wir wissen nicht, welche Sau als nächstes durchs Dorf getrieben wird. wir müssen nur wissen, dass diese Sau auf jeden Fall auch durch unsere Straße läuft.
Sehr guter Spruch.
Ich glaube, ja. das erklärt es ein bisschen, in welche Richtung wir mal gucken.
Ja.
Und da muss man halt schauen, wie die Märkte sich entwickeln. Mhm. Also sicherlich ist da viel Highspeed drin. Mhm. Das wird immer mehr kommen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist eine multimediale Welt. Mhm. Jetzt kommen auch noch mehr andere Technologien dazu. Mhm. Die werden in unserer Veranstaltungsbranche als erstes austendiert, ausgetestet. Mhm. Aus unserer Branche kommt ja immer noch die meisten neuesten kreativen Dinge, die dann irgendwann sich als Standard etablieren.
Mein Standardbeispiel ist immer meine 18-jährige Tochter, die schon vor längerem angefangen hat, mit zwei Daumen Videoschnitt auf ihrem iPhone zu machen.
Here we go.
Dann hat die irgendwann mein altes MacBook Pro gekriegt und dann habe ich gesagt, hey Lilly, geil, jetzt kannst du hier und ich zeig dir das mal.
Ja.
Und dann kam die aus den Gähnen gar nicht mehr raus.
Ja.
Weil die, für die, und die macht da wirklich geile Sachen, für die ist halt einfach dieser Workflow auf dem iPhone,
mhm.
dann kriegt die per WhatsApp irgendein Plugin von einer Freundin geschickt, wo du irgendwelche Sachen machen kannst, irgendwie sowas. Da zieht sich die da schnell in ihr Ding rein, irgendwie sowas. Ich habe manchmal neben der auf dem Sofa gesessen und versucht, da dran zu bleiben. No way.
No.
No way. Aber das ist ja, glaube ich, auch genau das, was du vorhin meintest. Das sind halt die Herausforderungen. Da darf man nicht auf einem hohen Ross sitzen
auf
und sagen,
Fall.
Ey, früher der Röhrenverstärker war das Nonplusultra. Sondern einfach sagen, ey, das ist die Entwicklung und die ist auch geil. Die hat, ja.
Ja, also jede Entwicklung hat auch immer ihren Bonus, ne? mhm. ihren guten Bonus. Und klar, man wägt vieles ab,
mhm.
vielleicht aufgrund von Erfahrung. Man mhm. hat ja schon viele andere Dinge. Mhm. zum ersten Mal gesehen, da hilft die Erfahrung vielleicht zu sagen, das ist ein cooles Pferd, auf das setze ich.
Mhm.
Aber klar, die jungen Leute, ich habe schon, und da habe ich auch Hoffnung, dass einfach ein sehr guter Nachwuchs mittlerweile mhm. heranwächst. Wir sind also mir persönlich sicherlich technisch überlegen, das mhm. ist auch gut so. Sie wachsen anders technisch auf. Solange ich noch den groben Überblick verstehe, worum es geht, finde ich ja immer gut, dass man in die richtige Richtung geht.
Mhm.
Ja, und die muss man alle für sehr ernst nehmen. Da kommen sehr schöne, coole Sachen mal raus.
Mhm.
Natürlich ist wie überall, fällt auch hinten was runter.
Mhm.
Aber wir machen das seit langen Jahren und es ist immer wieder schön zu sehen, dass was Neues kommt.
Mhm.
Die Kreativität bleibt nicht stehen.
Mhm.
Die Herausforderungen müssen wir uns stellen.
Mhm.
Ja, es macht nach wie vor einen Spaß. Hält einen frisch selber natürlich, das kennst du selber. Du bist mhm. auch. Wenn deine Tochter mit tollen Dingen kommt, sagst du ja selber, mein Gott, früher habe ich darüber skizziert. ein Blatt Papier genommen. Das macht sie heute alles am iPhone.
Ja, ja, ja.
Das ist dann schon animiert. Das kann sie dann wegschicken und sagen, hier Kunde, guck dir es an. Mhm. Da sind wir früher noch hingefahren, haben ihnen das noch auf dem White Paper aufgezeichnet. Mhm. Ja, aber die Hilfsmittel sind da, man muss sie nutzen. Mhm. Ist auch gut so.
Jetzt hast du vorhin auch ganz selbstverständlich AV Stumpfel erwähnt. Mhm. Ich komme ja ganz ursprünglich so aus dem Deko-Bereich. Habe ja viel irgendwie auch mit Projektionsflächen, Stoffen, was auch immer zu tun gehabt. Und da bin ich natürlich zuerst mit AV Stumpfel ganz klassisch in Verbindung gekommen, als man diese Company noch wirklich ja eher mit den Flächen in Verbindung gebracht hat, genau, wo was zu sehen ist.
Ja, genau.
Kannst du kurz mal sagen, wann man da wie dann im Endeffekt, da hat sich ja tierisch was getan.
Ja.
Da ist ja auch echt eine unglaubliche Entwicklung reingekommen, oder?
Genau. Also man muss dazu sagen, der Reinhold Stumpel, der ja die Firma gegründet hat, ist ja vom Grunde aus Elektroingenieur gewesen. Mhm. Also der ist ja jetzt gar nicht so, dass der gesagt hat, die Leinwände ist jetzt mein... Mhm. Ist jetzt mein Entwicklungstool, sondern es war ein Abfallprodukt.
Mhm.
Der hat sich eigentlich immer interessiert, der hat für irgendeine Firma mal einen Soft-Edge-Blender gebaut mit Dia-Projektoren schon vor, keine Ahnung, als wir alle noch gar nicht wussten, dass man das überhaupt machen kann, weil man ihn gefragt hat.
Mhm.
Und dann hat er aber festgestellt, dass sie alle keine guten Projektionswände haben.
Mhm.
Und so ist er eigentlich, ja, wie sagt man, wie die
Jungfrau zum Kind?
Ja, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Hat natürlich mit seinem Engineering und seiner Qualitätsbesessenheit, so möchte ich es mal formulieren, dann diese fantastischen mobilen Screens gebaut, die ja sehr qualitativ hochwertig geworden. Und so ist das natürlich das Hauptgeschäft geworden, sag ich mal.
Mhm.
Natürlich wurde die Leidenschaft der Elektroentwicklung nicht liegen gelassen. Mhm. Man hat also immer noch parallel diverse Audio, MP3-Player, Show-Control-Systeme gebaut, in Zusammenhang mit diesen Multimedia-Shows. Darauf kam dann irgendwann mal das Video-Playback dazu, dann kam über die Fotokina kamen die Fotoleute, die wollten Animationen in ihren Fotoshows machen.
Okay.
Das ist die Geschichte, da ist die Wings entstanden, die Wings Engine. Das waren dann so die ersten Überblend-Software-Versionen. Dann kamen die Medienserver an den Markt. Dann hat man gesagt, das sind ja eigentlich, wir haben ja eigentlich einen Medienserver. Und so ist man da immer weitergegangen. Dann gab es halt eben irgendwann die Entscheidung, als auch wir oder ich auch persönlich zur AV Stumpfel gegangen bin, wie man das jetzt auch nochmal intensiviert, also auch nochmal mehr draus macht. Wir wussten auch, der Markt entwickelt sich schnell, wir müssen neue Wege gehen. Haben uns dann überlegt, auf der Wings-Basis, die eine sehr gute Grund-Video-Engine ist, ein neues Medienserver-Format zu gründen und daraus ist Pixera entstanden. Da hatte man im Grunde in der Medienserver-Welt sich überlegt, was machen wir? Und für uns war es entscheidend, der Medienserver-Welt ein möglichst userfreundliches System hinzustellen. Weil es ist komplexe Technologie und wir haben gesagt, die Menschen, die davor sitzen, an die müssen wir zuerst denken. Die müssen sich wohlfühlen, die müssen eine Übersicht behalten. Es ist komplex. In einem Multimedia-Veranstaltungssystem ist so der Medienserver oft auch schon mal das Herzstück des Ganzen, wo links und rechts Artnet, DMX, MIDI, Show-Control, Kinetik, alles wird angeflanscht.
Genau.
Und es ist immer so, viele Gewerkschaften, da kann auch schon mal was schief gehen.
Ja, ja.
Also, das war so der ganze Grundgedanke. So sind wir da hingekommen. Jetzt gibt es Pixera schon im Grunde in der Form seit 5 Jahren. Ja, alles toll. Also, wir entwickeln weiter.
Cool.
Die Usability wird sehr gelobt von unseren Usern. Also, ich glaube, wir haben da einiges richtig gemacht, sind da auch ganz stolz drauf. Und hören auf unsere User und gucken, was die Zukunft bringt. Wir bleiben am Ball.
Ja,
das ist alles gut.
Jetzt kommt der unvermeidliche Sprung. Und zwar der Sprung zurück. Lass ich dir aber komplett frei, was du hier mit rauslassen möchtest.
Okay.
Weil das ist einfach auch immer interessant für die Leute zu wissen, wie ist man denn eigentlich dahin gekommen, wo man jetzt heute ist, irgendwie sowas. Eine Sache will ich einfach spoilern. Wie ich dir das Mikrofon in die Hand gegeben habe, meintest du, ey, brauchst mir nichts erklären, ich bin ja schließlich Musiker. Also, ja.
Ja, das stimmt. Da kann ich auch anfangen.
Ja, absolut.
Also, da gibt es eine schöne Geschichte. Ja, ich bin ein klassischer Schulband-Bassist gewesen. Mhm. Ne? Ich bin mit 14 zu dieser ganzen Live-Musik-Geschichte gekommen. Mhm. Interessant ist, ich habe nur E-Bass gelernt. Mhm. Habe dann einfach Bass mitgespielt. Mhm. Und Ende der Geschichte habe dann erlegt, okay, ich studiere Musik. Mhm. Konnte aber keine Noten lesen. Mhm. Musste dann, bin mit 17 angefangen, Kontrabass zu lernen. Okay. Da habe ich dann auch Noten gelernt. Mhm. Dann war für die Hochschule es ein bisschen schwierig. Da war ich leider zu spät mit der ganzen musikalischen Ausbildung, muss man auch so sagen. Hab mich dann für einen Lehramtsberuf entschieden, weil ich dann mit der Musik was machen konnte. Also ich bin ausgebildeter Musik- und Geografielehrer.
Ja.
Habe das auch zu Ende studiert. Wie wir das alle in unseren Zeiten früher kannten, musste ja das Studium immer noch mitfinanziert werden. Und ich habe dann immer irgendwie nach Jobs drumherum gesucht. Also man hat studiert, man hat viel Musik gemacht, natürlich. Und bin dann so in diese Branche gekommen. Da gab es einen Job, ich komme aus Paderborn, was liegt näher? Man kennt die Firma Lightpower in Paderborn, wer kennt sie nicht? Bin dort dann als Marketingassistent der Geschäftsführung angestellt worden in einem Halbtagsjob.
Aha.
Damit ich nachmittags...
Gib da mal eine Jahreszahl dazu, wann war
92.
Das etwa? 92, geil.
Da kam der MA-Scan-Commander raus.
Ja. Sehr schön.
Ich glaube, mit der Firma Lightpower haben 16 Leute gearbeitet.
Ah, wie geil.
Das war ein schöner Einstieg. Bin ich auch mal sehr dankbar. Habe eigentlich Grunde dann eine zweite Ausbildung genossen, was so Vertrieb und die Branche angeht. Habe das allerdings parallel zu meinem Studium gemacht. Und vormittags Veranstaltungsbranche, Marketing, Sales, muss man sagen, Vertrieb. Nachmittags Studium, abends Bühnen dieser Welt. Habe also auch versucht, ehrlich gesagt, ist eine schöne Geschichte, viele kennen die. Ich sage immer allen Menschen, ich wollte ja bis 30 auch mal berühmt werden. Ich habe dann versucht, mit allen möglichen Bands, irgendeine schafft's. Ich habe dann deutsche Popmusik gemacht, Psychedelic, dann war ich mal in einer Punkband, weil ich dachte, die schaffen's. Zwischendurch habe ich mal eine Salsa Big Band gespielt, war auch sehr schön.
Immer auf der
Liedermacher war auch nochmal Kontrastprogramm. Und es war überall erfolgsversprechend, also auf jede Art und Weise. Wir sind immer in die Proberäume gegangen und gesagt, boah, klingt schon geil.
Ja, ja, ja.
Das wird doch jetzt was. Wie man weiß, ich bin kein berühmter Popmusiker geworden, also keine Band hat es richtig geschafft. Ich habe sehr viel Musik dann gemacht, auch noch um mein Studium und zu Finanzierung.
Ja, Bassisten gelten ja auch als austauschbar. Das ist ja auch so was wie.
Heutzutage ist das leider auch so. meine Band wollte immer noch echten Groove haben. Die haben gesagt, wir brauchen noch unten die Grundlage. Zwischendurch habe ich auch im Studium natürlich klassisch Kontrabass im Orchester gespielt. Das war natürlich auch eine schöne Bereicherung für mich persönlich. Ja, cool, ich will das nicht so weit ausholen. Ich bin in dieser Branche dann privat, musste ich nach Köln ziehen, musste dann die Firma Lightpower verlassen. Bin in die glückliche Lage gekommen. Die Firma Showtech hatte damals das 4-to-1 Scale Design Studio gekauft, nach Deutschland geholt von Patrick Woodrow. Und die suchten jemanden, der das managt, Operations Management. Das ist mir angeboten worden, das habe ich gemacht. 10 Jahre habe ich sozusagen Modellbau im Maßstab 1:4 organisiert.
Dazu ganz kurzes Bonbon von mir. Das war einer meiner ersten Jobs, wo ich mir wirklich Blutblasen getackert habe.
Ja, ich weiß auch wo.
Das war die Vorbereitung für die Expo und da gab es so eine 180-Grad-Projektionsgeschichte. Und bei euch gab es
Planet
diesen
M.
Musteraufbau.
Ja.
Und das waren alles so nicht entflammbare Stoffe, die dann da irgendwie für dieses ja schon relativ große Muster da irgendwie
getestet werden mussten.
Gemacht wurden.
Ja.
Und da war ich mit Ele, Hans-Gerhard und der ganzen Truppe irgendwie sowas.
Ihr habt diesen Dom da reingezimmert, stundenlang da und diesen Stoff reingetackert.
Tack.
Also das war toll. Und 1:4 war nach wie vor schon dann auch ein großes Modell.
Relativ. Ja, eben.
Also da habe ich natürlich...
Ich wusste nicht, dass du da 10 Jahre warst.
Ja, 10 Jahre.
Ihr habt einen tollen Job da gemacht. Also da waren ja wirklich da...
Ja,
sind
da
ja
kam
alle
mein Künstler Günter Jeckle kam mit Peter Maffay, Udo Lindenberg, Otto, Nena kam dann. Es kamen diverse Lichtdesigner. Das wäre jetzt... Also fast alle Deutschen, die so da unterwegs waren, die waren schon dort. Fanta 4, die Künstler. Dann kam auch Industrie. Wir haben eine Mercedes-Präsentation Frankfurter Festhalle 1:4 nachgebaut. Also es war schon lustig, war so ein Modellbau. Der Maßstab wurde dann irgendwann schon sehr groß. Auch da gab es dann irgendwann Entwicklungen. dass man auch zu digitaler Previsualisierung gegangen ist. Mhm. Also es war dann eine Kombi im Endeffekt auch oft. Sehr viel Spaß gemacht, sehr viele Künstler getroffen, aber entscheidend sehr viele Künstler, Designer, viele Lichtdesigner, die natürlich da vor Ort gearbeitet haben. Mhm. Also ich sag mal von Rammstein, Wuhlheide ist damals vorbereitet worden, das erste große Video. Mhm. Ja, es war spannend und dann ist es gewandelt worden in ein Planungsbüro. Mhm. Dann haben wir viel Planung gemacht, Lichtplanung. Dann bin ich zu Kulux gekommen und habe sozusagen 2004 bin ich auf die Pixel-Video-Medienserver-Seite gegangen. Mhm. Ich habe das waren ja drei, ich sag mal, Jan Hübel, Daniel Schäfer, drei, vier Leute, die sind aus der Lichtbranche gekommen, haben Medienserver gebaut, entwickelt. Und den habe ich dann 10 Jahre lang den internationalen Vertrieb gemacht.
Wir müssten 2005 gemeinsam auf der Plaza in London gewesen sein.
Genau.
Da war ich mit Schnickschnack.
Ja,
und
da standen wir zusammen auf dem Stand. Here we go.
Ja, ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her.
Ja, ein paar. Mann. Ja, da ging das mit den Medienservern los. Da konnte man Videolayer plötzlich in Echtzeit mit dem Lichtpult manipulieren.
Und das waren natürlich, ich finde, das waren ja auch wirkliche, das waren ja die Cracks. Also jetzt hier in Erhard Lehmann, in Jan Hübel.
Ja.
Da haben sich ja Jungs einfach reingekniet und gesagt, ich will das jetzt richtig machen.
Richtig. Da gab es ja so Vorreiter, da war ja Catalyst gab es da. Dann gab es schon Martin Maxidia, die es ja heute schon alle fast gar nicht mehr gibt. Ja, und dann kam so der klassische Wettbewerb, da waren es 3, 4 am Markt. Und dann sind wir so über die Messen und haben dann weltweit den Leuten gesagt, das braucht ihr alle. Was ja auch dann passiert ist, Gott sei Dank, die Grafikkarten wurden natürlich besser.
Und du konntest profitieren von deinem Geografiestudium, weil du wusstest ja, wie man den Atlas bedient.
Ich wusste, wo Singapur ist. Ja, ich habe immer in der Zeit noch, auch aus Finanzierungsgründen, das war ja alles, es gab ja, muss dazu sagen, schon kein Geld. Das war schon, wie man heute sagt, man ja Start-up aus einer Garage. Und man hat sich geeinigt, wie man da zusammenkommt. Und ich habe am Wochenende immer noch mit meiner Top-40-Band Schützenfeste gespielt, was einen riesen Spaß gemacht hat am Wochenende. Und bin dann halt nach Vegas geflogen, um den Cirque du Soleil Show zu verkaufen.
Oh, geile
das war schon ein schönes Kontrastprogramm. Also, aber es hat einen riesen Spaß gemacht. Wir sind dann auch in Amerika irgendwann angekommen und dann ging das auch gut los. Dann ist es ja auch so passiert, dann ist die Kulux GmbH verkauft worden an die Christie Projektionsfirma, Projektorherstellerfirma. Dann ist das Großkonzern geworden. Und dann bin ich halt nach 2 Jahren Christie International, kam die Firma Arthur Stumpel auf mich zu. Und dann habe ich kurz überlegt, dann haben wir auch geguckt, wie kommen wir zusammen. Und so ist eigentlich dann mein Weg zu Arthur Stumpel gekommen, jetzt auch schon 7 Jahre. Und man hat sich überlegt, nochmal Wings, Pixera, das Konzept nochmal in einer guten Konstellation nochmal neu anzugehen. Und hier sind wir jetzt.
Unglaublich.
Ja.
Ich bin gerade an dem Moment, dass die Gänsehaut wieder so ein bisschen abflaut. Und ich mir
Zeiten.
Sage...
Sind ey, immer noch schöne Zeiten, Entschuldigung.
Wir sind so einen geilen Rutsch jetzt gerade hier durchgekommen.
Ja.
Wir drücken jetzt die Stopptaste und sagen, ey, wir haben das jetzt fantastisch in Kasten gekriegt.
Ja,
toll.
Ich danke dir, Rüdiger.
Helmut, so schön, dass du jetzt hier vorbeigekommen bist.
Und dass das spontan geklappt hat. Ne? Ja. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, wir sind ja alle ein bisschen busy auf dieser Messe.
Ah, spontan können wir am besten.
Aber spontan können wir am besten. Das sage ich einfach meinen Freunden. Ich sage, ruf mich spontan an, vielleicht treffen wir uns morgen.
Ja.
Das klappt.
Ja.
Super.
Fantastisch.
Helmut, ich danke dir.
Danke.
Mach's gut, mein Lieber.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.